Liebe ZuhörerInnen, wir hatten heute Anna und Tiziana vom Women Coverage Podcast, dem ersten rein weiblichen NFL-Podcast, zu Gast. Und wir haben mit den beiden so ein bisschen darüber gesprochen, wie ihre Wahrnehmung von Frauen in der NFL-Community und auch Football-Welt ist. Und hatten zwischendrin sogar noch eine große Breaking News. Viel Spaß beim Hören der Ausgabe.
Herzlich willkommen zu einer neuen Episode des Niner Empire Germany Outside Zone Talks, deinem deutschsprachigen 49ers Podcast. Viel Spaß beim Hören und Go Niners!
Bevor die Folge aber wirklich losgeht, nochmal ganz, ganz kurz Breaking News. Wir haben es gerade in der Folge schon kurz angesprochen, wollten aber doch nochmal einen eigenen Abschnitt dazu machen. Fred Warner hat einen 5-Jahres-Vertrag unterschrieben mit $95 Millionen. Davon sind $40,5 Millionen garantiert. Leider haben wir zurzeit noch keine genauen Details, wie der Vertrag strukturiert ist, also in welchem Jahr er wie viel verdient. Die werden wir aber, sobald sie verfügbar sind, auf unseren Instagram-Kanälen oder auch auf Twitter und Facebook posten. Also folgt uns gerne da und jetzt viel Spaß mit der Folge.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe des NEG Outside Zone Talks. Und der Moritz und ich, wir sind heute hier nicht alleine, sondern wir haben uns zwei Gäste eingeladen. Und die Anna und die Tiziana vom Woman Coverage Podcast. Und deswegen würde ich jetzt erstmal euch beide ganz herzlich in unserem Podcast begrüßen.
Hallo und schön, dass wir hier sein dürfen.
Ja, hallo, vielen Dank für die Einladung.
Natürlich auch liebe Grüße in die Nähe von Würzburg, lieber Moritz.
Ja, hallo.
Und Grüße gehen zurück nach Braunschweig. So, bevor wir aber mit unseren beiden Gästen heute starten wollen, war jetzt eigentlich ein etwas größeres Thema rund um die San Francisco 49ers, obwohl das ja auch nur der halben Wahrheit entspricht. Richard Sherman ist aktuell Free Agent. Er verhandelt ja auch die Verträge, wie bekanntlich, für sich selbst, aber auch da gab es jetzt einfach ein paar Vorfälle, die viele von uns und auch wahrscheinlich von den Seahawks-Fans in Deutschland und generell nicht so unbedingt von ihm erwartet hatten. Was war passiert? Ihr habt es wahrscheinlich alle mitbekommen, da größere Medienportale auch in Deutschland da, wie wir fanden, schon ein bisschen sehr aggressiv auch drüber berichtet haben. Also meine persönliche Meinung dazu ist, dass man vielleicht, wenn ein Mensch solche Probleme hat, das vielleicht auch nicht so in der Tiefe, gerade mit den Videos, die dann auch von der Haustür gezeigt wurden, halt thematisieren muss. Aber was war passiert? Sherman ist halt selbst in Seattle betrunken, mit dem Auto gefahren und hatte wohl auch Selbstmordgedanken an diesem Abend. Er krachte dann nach Mitternacht mit seinem Auto in eine Baustelle rein und versuchte dann später, sich gewaltsam Zugang zum Haus seiner Schwiegereltern zu verschaffen. Seine Frau hat dann die Polizei gerufen. Sie hat dann auch extra erwähnt bei der Polizei, dass er unbewaffnet ist und dass aber Hilfe gebraucht wird. Als die Polizei dann eintraf, gab es zunächst einen friedlichen Dialog. Sherman drohte dann aber, die Polizisten zu entwaffnen in seinem Zustand und wurde dann letztendlich festgenommen und kam aber auch mit leichten Verletzungen durch einen Polizeihund ins Krankenhaus und war dann letztendlich, ich glaube, das waren jetzt 2-3 Tage auch im Krankenhaus. Er selbst hat sich davon dann ein paar Tage später auch bei Instagram ziemlich deutlich distanziert, hat absolut eingesehen, dass das natürlich eine Hornochsenaktion war und dass sich das nicht gehört und hat aber auch gleichzeitig erkannt, dass er selbst jetzt auch Hilfe braucht und sich die auch in Anspruch nehmen wird. Ja, meine Lieben, mit denen wir das jetzt gerade den Podcast hier aufnehmen, Richard Sherman ist ja zumindest in jedem einen Begriff in der NFL. Er setzt sich sehr für viele Spielerrechte ein, ist für die NFL PA, für die Spielergewerkschaft auch aktiv. Sein Wort und seine Meinung haben immenses Gewicht in der NFL. Also das sieht man ja auch ganz oft, selbst in der Social-Media-Blase, wie dann er zitiert wird zu wirklich allen Themen, die die NFL betreffen. Und ich hätte es ehrlich gesagt nicht eingeschätzt und es kam sehr, sehr überraschend auch für mich, dass es überhaupt zu so einem Vorfall bei Richard Sherman gekommen ist. Zeigt aber auch, dass gerade solche führenden Persönlichkeiten in der NFL dann doch die ein oder andere Sache halt mit sich zu tragen haben. Wie habt ihr das empfunden?
Ja, dann mache ich mal den Anfang. Also ich muss sagen, mich hat es auch sehr überrascht. Ich finde aber gerade das Thema Mental Health und eben ja, Depressionen oder, also alles, was eben so mentale, psychische Krankheiten betrifft, dass das ja immer noch so ein Thema ist, das sehr ja, totgeschwiegen wird. Auch gerade im Bereich American Football hört man da eigentlich relativ wenig. Und ich habe auch einen ganz guten Kommentar gelesen, wo es eben auch darum ging, dass nicht jede mentale Krankheit mit CTE zusammenhängen muss im Bereich American Football, weil das mir dann auch manchmal zu schnell gleich darauf geschoben wird. Es gibt ja auch einfach normale Erkrankungen, die jeder andere Mensch ja auch haben kann. Und deswegen finde ich das sehr gut, dass er da auch so reflektiert, gleich nach der ganzen Geschichte, die ja echt noch sehr frisch war, dann gesagt hat, ja, dass es ihm eben sehr leid tut und dass er froh ist, eben auch die Unterstützung von Familie, Freunden und jetzt auch professionelle Hilfe eben in Anspruch nehmen wird.
Ja, also mir geht es da ähnlich wie Tiziana. Ich hätte mit sowas auch niemals gerechnet. Wir hatten ja auch bei uns schon im Podcast drüber gesprochen und ich glaube, wir waren beide sehr erschrocken darüber, wie es ablief. Und was mich dann halt auch noch so erschrocken hat, war einfach, wie seine Frau reagiert hat im Sinne von, dass sie es für wichtig empfunden hat, zu sagen, dass er unbewaffnet ist bei der Polizei. Ich finde, das zeigt halt nochmal, wie es in Amerika um die ganze Polizeigewalt gegenüber schwarzen Personen bestellt ist. Ich hoffe auf jeden Fall, dass er wirklich die Hilfe bekommt, die er braucht und auch wirklich auch die Hilfe in Anspruch nimmt und dass eben jetzt nicht nur einmal was Geschriebenes war und er wirklich da dahinter ist, dass es ihm hoffentlich bald wieder besser geht.
Wird natürlich jetzt auch nicht gerade sehr produktiv für seine Vertragsverhandlungen, mit welchen Teams er auch immer gerade in Verhandlungen stand gewesen sein. Und da kann man ihm jetzt natürlich erstmal auf der mentalen Ebene und gesundheitlichen Ebene erstmal nur das Beste wünschen, dass so jemand, der ja wirklich so ein krasses Standing in der NFL hat, da einfach jetzt erstmal wieder gesund wird. Also er war ja sowohl bei den 49ers als auch bei den Seahawks immer mal wieder trotzdem auch im Gespräch. Und da werden wir einfach mal schauen, wie das Ganze jetzt weitergeht. Ja, dann kommen wir aber zu euch beiden. Ihr seid ja heute hier, um euer Projekt mal so ein bisschen vorzustellen. Und ich würde aber gern, damit unsere ZuhörerInnen auch mal so ein bisschen natürlich ein Bild über euch beide bekommen, erstmal kurz euch beide fragen, wie seid ihr denn eigentlich zum Football gekommen? Und was ist vielleicht auch euer Lieblingsteam?
Tiziana, willst du oder soll ich?
Mach gern du zuerst.
Okay. Also wie ich zum Football gekommen bin, auch wenn die Story öfter mal, wenn ich die erzähle und dann zurückkommt, das ist doch erfunden oder so. Nein, es hat sich tatsächlich so abgespielt und zwar war das in der 7. Klasse. Also bei uns in Bayern war das so aufgebaut, dass man die ersten 2 Jahre quasi British English hatte und dann in der 7. war American English dran und deswegen gab es da ein Projekt, dass man eben über eine Sportart ein Referat halten muss. Und ich hatte mir dann American Football ausgesucht und da dann die Seattle Seahawks. Und irgendwie seit dem Moment, weil ich mich auch so krass damit beschäftigt hatte und ich habe dann auch ein ganz großes Plakat gemacht und alles. Und seit dem Moment hat mich das tatsächlich nicht mehr losgelassen, irgendwie das ganze Football-Thema. Und dann habe ich immer heimlich den Super Bowl geschaut und irgendwann wurde das dann mehr und so vor 4, 5 Jahren ging es dann über ProSieben Max und dann eben auch jetzt Game Pass und so, dass ich eben immer mehr mich mit Football beschäftigt habe und vor allem dadurch, dass ich halt auf Twitter sehr, sehr aktiv bin und ich glaube, da hat man in Deutschland halt eine echt gute Möglichkeit, um sich auszutauschen mit anderen Leuten, die Football mögen. Und dadurch ist auch mein Lieblingsteam so quasi entstanden, und zwar die Seattle Seahawks. Ich bin auch jetzt seit 5 Jahren Teil der German Seahawkers. Also das ist auf jeden Fall mein Herzensteam.
Ja, dann mache ich weiter. Ich bin zum American Football eigentlich so gekommen, dass ich meinen damaligen und immer noch Freund kennengelernt habe, 2013. Und der hat selber American Football gespielt, ziemlich lang, einige Jahre. Deswegen war ich sehr, sehr oft bei ihnen bei Spielen dabei. Also er hat in Bayern gespielt, in der Oberliga Süd. Und jetzt hat er gerade reingeschrieben, das stimmt nicht. Ich habe in der Regionalliga gespielt. Regionalliga, muss ich berichtigen. Naja, aber...
So etwas ist sehr wichtig für die Leute, die da gespielt haben.
Ja, ja. Das stimmt. Nee, genau. Und da war ich dann sehr oft mit dabei und es hat sich irgendwie, wir hatten so eine Gruppe von Leuten, die auch jeden Sonntag zusammen geguckt hat, eben die NFL dann. Und ich finde, wenn man halt einfach, ja, das so regelmäßig schaut, dann ist es irgendwie fast automatisch, dass man da immer mehr so reingezogen wird. Genau, und dann war es so, dass ich eigentlich schon von Anfang an Denver Broncos-Fan war oder bin, weil ich da auch viel Familie habe. Meine Tante lebt da unter anderem. Und ich war auch schon in Denver und leider noch nicht bei einem Spiel tatsächlich, aber genau, die Denver Broncos, ich hatte schon als Kind Denver Broncos Sachen an, deswegen musste ich das sozusagen fortführen.
Ja, und der Grund, warum ihr heute hier seid oder vor allen Dingen, warum wir euch ja auch eingeladen haben, ist, dass unsere ZuhörerInnen auch von eurem Podcast und eurem Projekt Woman Coverage mal ein bisschen mehr mitbekommen. Wir haben im Niner Empire Germany auch einige Frauen, die aktiv sind, aber zur Wahrheit gehört auch dazu, in unserem Podcast-Team sind ausschließlich Männer. Also wir sind auch, ich glaube, 9 oder 10 Leute mittlerweile, was sich auch ein bisschen abwechselt immer. Und da haben wir halt keine einzige Frau oder weibliche Stimme in unserem Podcast, was viele von uns auch wirklich schade finden. Aber es hat sich auch nie jemand für quasi den Job, in Anführungsstrichen, für unser Podcast-Team beworben. Und deswegen ist unsere Frage an euch, wie ist denn euer Projekt Woman Coverage entstanden? Und was ist euch dabei wichtig?
Also entstanden ist es tatsächlich durch einen gemeinsamen Bekannten, der uns da so zusammengebracht hat. Und ja, dann haben wir einfach, Tiziana und ich, glaube relativ schnell gemerkt, dass wir auf einer Wellenlänge sind und es uns einfach unglaublich, oder zumindest wenn ich für mich sprechen kann, mir unglaublich gut tut, mit jemandem sich einfach mal so auszutauschen über Football und die andere Person dann halt eben auch weiblich ist. Es gab dann auch, ich glaube, das war kurz nach unserem Beginn des Podcasts oder kurz davor, hatte ich einen ziemlichen kleinen Mini-Shitstorm auf Twitter dann, weil ich eben gefragt habe, wo denn weibliche Football-Podcasterinnen sind in Deutschland. Und da ging es dann irgendwie los, so von wegen, ach, warum braucht man das denn? Und das ist ja total sinnfrei. Warum macht man denn da jetzt einen Unterschied? Und ich habe immer noch die gleiche Meinung wie damals. Für mich ist das tatsächlich wichtig, dass ich auch einfach anderen Frauen zuhöre, also die German Seahawkers zum Beispiel, da gibt's ist eine Frau mit im Team und ich freue mich immer total, wenn Sid da mitquatscht, weil ich es tatsächlich einfach nochmal was anderes finde, wenn Frauen über Football reden und das ist auch so ein bisschen das, was mir an dem ganzen Projekt wichtig ist, dass wir eben tatsächlich mehr Frauen dazu bringen, über Football zu sprechen und aber auch, und ich glaube, das machen wir mit unserem Podcast jetzt schon seit Folge 1, einfach nicht über diese Standardthemen reden, weil es gibt so viele tolle Podcasts, die über jedes Spiel reden, dann gibt es die ganzen Team-Podcasts, die darüber sprechen und unser Hauptaugenmerk liegt halt wirklich so darauf, auf diese ganzen anderen Themen rundherum, also gesellschaftskritische NFL-Themen und aber halt auch mal Football in Deutschland und diese ganzen Sachen. Ja, das ist, glaube ich, so unser Hauptaugenmerk beim Podcast und bei unserem Podcast-Projekt.
Ja, sehr schön. Genau deswegen haben wir euch eingeladen und wir hatten uns im Vorfeld auch ein bisschen natürlich euren Podcast angehört. Ich habe mir jetzt natürlich nicht alle Folgen nochmal retrospektive angehört, aber zumindest die ersten hatte ich mir mal angehört und jetzt die letzten und auch gerade eure letzte Ausgabe, da hattet ihr nochmal das Thema Rassismus in der NFL als Aufhänger genommen und da sind natürlich auch die 49ers ein bisschen immer mit drin vorgekommen und weil mit Colin Kaepernick ja dann doch eine Person rund um die 49ers sehr im Rampenlicht stand in den letzten Jahren. Aber auch, muss man auch selbstkritisch sagen, in der eigenen Franchise und auch in der eigenen Fanszene, sage ich jetzt mal so, sowohl in den USA als auch in Deutschland, zum damaligen Zeitpunkt zumindest, dann nicht von allen Seiten so wahrgenommen wurde, die Rolle, die ihm jetzt zukommt. Und da wäre unsere Frage so an euch so ein bisschen, wie ist denn euer Verhältnis eigentlich zu den 49ers?
Also von dem Verhältnis kann ich jetzt von meiner Warte aus gar nicht unbedingt sprechen. Also die 49ers sind für mich ein Team, das ich auf jeden Fall eher auf der sympathischen Seite sehe. Also es ist ein Team, das ich sehr gerne mag eigentlich. Ich finde, die spielen auch einfach die letzten Jahre immer sehr attraktiven Football. Also gerade vorletztes Jahr war das, glaube ich, wo das das Jahr war, das sehr erfolgreich eben auch war. Ansonsten muss ich sagen, ich hatte jetzt eben auch schon ein paar Leute kennengelernt aus Deutschland, die eben im 49ers Empire heißt es, glaube ich, oder der Fanclub, die da eben tätig sind. Und ich finde 49ers-Fans immer sehr, sehr angenehm und deswegen, ich habe da jetzt keine ganz spezifische Meinung zu, aber dadurch, dass ihr ja auch in einer anderen Division seid als die Broncos, hat man jetzt auch nicht so viele Anknüpfungspunkte.
Ja, diese andere Division, das ist halt bei den Seahawkers nochmal so eine andere Sache. aber mir geht es tatsächlich wie Tiziana. Ich habe mit den Leuten, also was ich halt mitbekomme, ist halt hauptsächlich so Twitter, einfach der Kontakt zu anderen Fans von anderen Teams. Und da muss ich tatsächlich sagen, sind die 49ers mir immer positiv aufgefallen. Ich mag auch den Football, den die 49ers spielen, muss ich sagen. Finde ich angenehm zum Anschauen, gefällt mir. Von daher auf jeden Fall eines der Teams, obwohl sie in der gleichen Division spielen, die für mich auf der sympathischen Seite sind.
Ich hatte sonst noch in eurem Podcast gehört, dass ihr euch ja auch dann immer mal ein bisschen mehr mit den Teams beschäftigt, die jetzt auch im Coaching-Staff Frauen haben oder anderweitig im Verein auch, wo Frauen einfach einen Posten haben und auch eine etwas größere Rolle spielen. Und da hatten wir ja auch bis zur vorletzten Saison Katie Sawyers im Coaching-Staff, die ja jetzt zu den Kansas City Chiefs gewechselt ist quasi und dort ja auch herkommt. Und das waren immer auch gute Berührungspunkte, also um das einfach mal auch so selbst zu reflektieren, dort, wo es Coaching-Staff gibt, der weiblich ist, dort, wo Frauen auch eine andere Rolle übernehmen in der NFL, ich glaube, in diesen Teams spielt auch dieses Thema dann im Nachhinein auch eine ganz andere Rolle, weil man damit halt dann nicht groß wird, das hört sich jetzt blöd an, sondern weil man damit ja auch dann viel mehr Arbeit und viel mehr in Berührung kommt. Und da würde uns nochmal interessieren, geht ihr da mit bei dieser These? Dann würde uns vielleicht noch interessieren, auch wenn das jetzt in dem Vorfeld in den Fragen noch nicht dabei war oder auch mich persönlich, guckt ihr dann etwas genauer auf die Teams, gerade dort, wo vielleicht auch der ein oder andere Owner oder eine Ownerin quasi oder eine Teilownerin noch mit dabei ist oder gerade die Teams, die ich gerade erwähnt habe, die auch im Coaching-Staff einfach Frauen haben?
Also bei den Ownern oder Ownerinnen haben wir uns ja in der letzten Folge selber erwischt, dass es uns gar nicht so bewusst war, wie viele Frauen da eigentlich mit dabei sind. Von daher, darauf habe ich tatsächlich bisher nicht geschaut, werde ich jetzt aber auf jeden Fall, das habe ich nach der letzten Folge mir selber vorgenommen, dass ich da mehr drauf schauen werde, wie da so die Entwicklung in den Teams ist. Und sonst gucke ich da schon, also ich zu deiner These jetzt. Ich kann mir auf jeden Fall vorstellen, dass es für die Mannschaft ein Vorteil ist, wenn Frauen nicht nur jetzt im Social-Media-Team oder so sind, sondern eben wie zum Beispiel Katie Sawyers wirklich an der Sideline stehen und da wirklich aktiv auch mit den Spielern in Berührung sind. Und ich glaube, da fallen halt vor allem die 49ers als auch die Chiefs und die Bucks auf, dass die da halt sehr, sehr Frauen auch in den Vordergrund pushen. Und ich kann mir schon vorstellen, dass das auch für die Fans einfach nochmal was anderes ist, wenn man dann halt einfach mitkriegt, dass auch gar nicht da jetzt so ein Hype drum gemacht wird, dass da jetzt eine Frau dran ist, sondern dass das einfach was ganz Normales ist. Und ich glaube, das ist halt das Wichtige, dass das normalisiert wird, dass Frauen in so Rollen arbeiten. Und vielleicht haben wir dann irgendwann mal einen weiblichen Head Coach, einen weiblichen General Manager. Fände ich richtig geil.
Ja, ein Team, wo ich auf jeden Fall in der kommenden Saison mal ein bisschen genauer hingucken werde, ist das Washington Football Team. Da ist nämlich jetzt die Frau von Dan Snyder die neue sozusagen Chefin, CEO, wie auch immer. Und das wird mich auf jeden Fall interessieren, weil da gab es ja ziemlich viele Skandale in den letzten Jahren, wie auch eben mit Frauen in der Franchise umgegangen wurde. Und da hatten wir auch schon mal im Podcast drüber gesprochen, dass es jetzt spannend zu sehen sein wird, ob sie dieses Klima eben frauenfreundlicher gestalten kann und oder ob sie eher so eine Art Marionette von ihrem Mann sein wird.
Interessante Frage, definitiv. Aber ihr habt jetzt schon bekundet, ihr habt beide schon ein bisschen länger Interesse an Football und es würde uns mal interessieren, seid ihr eher so ein bisschen mehr in der Offense oder so ein bisschen mehr in der Defense interessiert beim Zuschauen jetzt?
Bei mir ist es auf jeden Fall die Defense. Ich weiß nicht, ob es daran liegt, dass als ich mich dann so richtig krass mit Football beschäftigt habe, dass halt die Seahawks so eine krass starke Defense hatten. Aber ich finde es schon, seit ich mich mehr mit Football beschäftige, auf jeden Fall das Interessantere zu beobachten. So. Deswegen bei mir auf jeden Fall die Defense.
Ich bin auch eher Team Defense. Liegt bei mir auch an den Broncos, weil Defense wins Championships. nee, ist einfach so. Wir hatten ja schon immer eine super starke Defense. Jetzt immer noch. Also das wird, glaube ich, gefühlt irgendwie nie weggehen bei den Broncos. Ich muss aber auch sagen, gerade weil wir in den letzten Jahren so ein Augenmerk auf die Defense gelegt haben, also mag ich das schon sehr gerne, auch wenn ich einfach mal eine extrem gute Offense sehe und ja, einen guten Quarterback, einen guten Wide Receiver sage ich nicht nein zu.
Das lasse ich mal als Antwort gelten. aber was sind denn jetzt eure, ich nenne es jetzt mal Favoriten diese Saison? Habt ihr irgendwelche Teams, wo ihr denkt, oh, die könnten jetzt diesen Sprung machen, wie zum Beispiel jetzt die Niners von 2018 auf 2019 gemacht haben? Und wenn ja, welche?
Ich würde mal anfangen. Ich bin gespannt auf die Dallas Cowboys. Die haben ja gerade in der Defense sehr viel umgearbeitet. Es wurde beispielsweise der Defensive Coordinator ja auch entlassen. Und da gibt es jetzt eben mit Dan Quinn einen ehemaligen Super Bowl-Gewinner, der die Position eingenommen hat. Also da haben sie sehr viel rein investiert in die Defense. Deswegen bin ich mal gespannt auf die Cowboys, ob es da vielleicht jetzt echt mal wieder ein sehr gutes Jahr geben könnte, kann ich mir auf jeden Fall vorstellen. Was ich auch spannend finde, ist diese ganze Quarterback-Tausch bei mit Jared Goff und Matthew Stafford. Da bin ich gespannt drauf. Dann bin ich natürlich auch gespannt auf diese ganze Aaron Rodgers-Geschichte, ob er jetzt wirklich bei den Packers bleibt oder es gibt ja immer noch dieses Gerücht, dass er wirklich zu den Broncos kommen könnte. Glaube ich zwar eigentlich nicht wirklich dran, aber das wäre natürlich super geil, wenn das passiert. Genau, also ich finde, es gibt dieses Jahr extrem viele spannende Teams. Die Bills schaue ich immer sehr, sehr gerne an und bin da auch gespannt, ob es vielleicht in der kommenden Saison jetzt echt nochmal weitergehen könnte als in der letzten Saison.
Ja, mir geht's ähnlich. Also vor allem die Rodgers-Geschichte bin ich super gespannt. So Favoritenteam dieses Jahr sind bei mir tatsächlich die Bills. Ich glaube einfach, dass wenn die noch so ein bisschen rumschrauben, wie sie spielen, dann könnten die wirklich im Super Bowl stehen. Von daher auf jeden Fall die Bills und ja klar, also Seahawks bin ich gespannt, was passiert. Sonst die Cardinals bin ich gespannt, wie die jetzt sich mit ihrer Offense so weiterschlagen in der Saison. Und die Browns. Das sind so meine Teams, wo ich dieses Jahr ein Auge drauf haben werde, was so passiert.
Ja, wir sind natürlich vor allen Dingen gespannt, was in der NFC West dieses Jahr dann abgeht. Anna, oh, du ja. hast das ja auch mitbekommen, wie die anderen aufgerüstet haben in der also in unserer Division. Da wird es ja aktuell wirklich jedem der vier Teams zugetraut, dass sie die Playoffs schaffen. Ich meine, das war die letzten 2-3 Jahre, obwohl bis vor 2 Jahren, die letzten 2 Jahre wahrscheinlich im Vorfeld wirklich auch der Fall. Aber ich glaube, das wird sich dann auch erst richtig auf dem Platz zeigen. Und wir haben zumindest für unseren Teil jetzt in den letzten Podcast-Folgen auch schon über uns erwähnt, mit dem Roster, was wir haben bei den 49ers, muss das eigentlich einen Playoff-Platz auf jeden Fall drin sein. Es darf natürlich nicht das passieren, wenn wir jetzt über die Verletzungsebene sprechen, was im letzten Jahr passiert ist. Aber gerade durch den Pick an der dritten Stelle haben wir da jetzt auch auf der Quarterback-Position, auch wenn die ja auch noch nicht schlussendlich geklärt ist, wer da jetzt Starting-Quarterback wird. Aber auch da haben wir ja jetzt ganz andere Optionen, als es noch auch im letzten Super Bowl gegen die Kansas City Chiefs gelaufen ist.
Genau, das wäre jetzt mal eine Frage von mir an euch. Ich habe diese ganze Trey Lance-Geschichte nicht so verfolgt. Also klar, ich habe mitbekommen, ihr habt ihn gedraftet, aber wie fügt er sich denn so ins Team ein und was sagen die 49ers-Medien?
Also das ist wirklich eine sehr, sehr gute Frage. Wir wissen es im Endeffekt auch nicht zu 100%. Wir wissen halt schon länger, dass Kyle Shanahan hat ja damals bei den Washington Redskins damals noch auch schon Robert Griffin zu einem wirklich sehr, sehr guten Quarterback gemacht in seiner Rookie-Saison. Man hat gesehen, er kann wirklich einen, ich nenne es jetzt mal so ein bisschen, Dual-Threat QB einbauen in sein Scheme. Er hatte halt dann zum Beispiel jetzt bei den Cleveland Browns mit Johnny Manziel, aber auch bei den Falcons mit eben Matt Ryan nie diesen Quarterback, mit dem er das Game dann auch wirklich wieder spielen konnte, wie er es in den Redskins, bei den Redskins damals noch gespielt hat. Deswegen bin ich mal sehr, sehr gespannt und ich glaube für meinen Teil auch mittlerweile immer mehr, dass Trey Lance wirklich schon ein Threat ist, wenn er gut im Camp abliefert, dass er in der Week 1, beziehungsweise relativ früh sogar schon starten wird. Allein schon, weil ich einfach glaube, dass das, dieses, wenn er gut spielt, dieses fehlende Quäntchen ist, dass die 49ers Offense einfach eine der besten der NFL ist. Weil wir einfach wissen, ich habe es letztens auch schon in unsere Gruppe geschrieben, David, dass einfach die gegnerische Defense sich komplett gerade auf Jimmy Garoppolo einstellen können. Sie wissen, hey, der kann weder wirklich gut mit dem Ball rennen, klar, macht man da einen First Down, wenn Right Space ist und er einfach freie Bahn hat, man rennen kann. Und klar, er bringt auch mal ganz gute tiefe Pässe an, er hat gute Percentages, laut Stats, liegt aber auch daran, dass er fast die tief wirft und wenn, ist es nur eine Option Route und keine wirklich designierte tiefe Route von vorne hin rein. Deswegen bin ich halt einfach gespannt, weil es jetzt einfach diese drei Optionen gibt, dass er halt einfach einen Trey Lance normal werfen kann, wie ein Jimmy Garoppolo auch vom Scheme her. Er aber auch mit dem Ball rennen kann und da wirklich relativ vergleichbar ist, zum Beispiel mit dem Colin Kaepernick von früher noch. Aber er halt auch wirklich einen sehr, sehr starken Arm hat, der jetzt, gut, ich will es nicht mutmaßen, aber ich würde mal behaupten, dass der Arm jetzt in einem Josh Allen zum Beispiel von der Stärke allein her bis jetzt nicht wirklich nachhängt. Also er kann auch halt mit einem 50-60-Yard-Pass ganz einfach raushauen. Und ich glaube einfach, dass Kyle Shanahan daran Gefallen finden wird, weil er jetzt einfach eben auch Play-Design ganz anders machen kann. Ich glaube, ich habe in den 4 Jahren jetzt nicht einmal gesehen, dass wir irgendwie viele tiefe Routen hatten und es eigentlich fast nur tiefe Optionen gab. Ich habe auch natürlich nie gesehen, dass wir irgendwie eine Read-Option drin hatten, außer es ist mal komplett alles schiefgelaufen. Deswegen bin ich da wirklich gespannt und ich glaube auch gerade in Verbindung mit unserer Defense, da haben wir jetzt so ein bisschen Glück, dass Fred Warner und Nick Bosa halt beide noch in einem Rookie-Deal sind und dementsprechend wir Geld zur Verfügung haben. Dass wir auch einen Jason Verrett, der letztes Jahr laut PFF einer der besten Cornerbacks war, ich glaube in der Top 5 sogar, dass wir auch mit Jimmy Ward und Chakriski Tart zwei sehr gut eingespielte Safeties haben, die auch beide durchschnittlich bis überdurchschnittlich sind und halt allgemein unsere Defense Bombe besetzt ist. Unser ganzes Team ist wirklich stacked mit Starspielern, das hat man halt nicht immer und ich glaube einfach, das muss man ausnutzen. Und deswegen würde ich so ein bisschen in die Richtung vielleicht sogar tendieren, dass wir Trey Lance sehr, sehr viel sehen werden diese Saison. Aber im Endeffekt, ich finde es schwierig, vielleicht werden wir ihn auch gar nicht sehen. Man kann halt schlecht zwei verschiedene Playbooks scripten als Kyle Shanahan und es sind ja dann immens viel mehr Plays, die man halt können müsste als ganzes Team und weil ja auch die Plays immer zur Perfektion können. Deswegen denke ich, dass wir wahrscheinlich vielleicht sogar mit Trey Lance gehen könnten relativ früh, aber halt auch eine Jimmy Garoppolo eine valide Option ist, wenn es halt auf ihn eingestellt wird, das Game.
Da vielleicht noch als Ergänzung, das entscheidet natürlich selbstverständlich Kyle Shanahan jetzt nach dem Trainingscamp und nach der Preseason, aber es macht zumindest den Anschein auch, dass Jimmy Garoppolo das jetzt nicht einfach akzeptieren wird und Kyle Shanahan hat jetzt neulich über ihn gesagt, dass das jetzt seine beste Offseason, seitdem er bei den 49ers ist, war. Okay, er hatte jetzt auch noch nicht so viele, weil er ja auch teilweise verletzt war. Aber er wird das ja nicht akzeptieren. Und wir werden da einfach gucken, was da jetzt am Ende bei rumkommt. Und ich denke, fast jede Option, egal ob jetzt Jimmy Garoppolo starten wird oder Trey Lance und wer von wem auch immer der Backup wird, das wird sich auszahlen. Weil selbst wenn Jimmy Garoppolo weiter starten wird, haben wir jetzt bei einem dritten und kurz dann jetzt auch noch mal ganz andere Optionen. Und werden Trey Lance dann vielleicht einfach mal kurz in Spielen sehen, dass er dann eine Option laufen kann oder so. Und weil du es vorhin auch, oder weil ihr das vorhin erwähnt hattet, dass es ja dann auch die ein oder andere Ownerin in den USA gibt. Das ist bei den 49ers in der Tat auch so. Zumindest die Mutter von Jed York, der die Hauptanteile 90% an den 49ers hält, die hält die anderen 10%. Die hat sie aber auch, so wie ich das bei euch im Podcast gehört habe, von ihrem mittlerweile Verstorbenen, bin ich der Meinung, Mann geerbt, und Jed York wurde jetzt da quasi mit den Hauptanteilen versorgt.
Nur mal ganz kurz zu dem mit Trey Lance. Das ist auch so eine Frage. Ich glaube, das werden wir im Trainingscamp wirklich sehen, auch wie Josh Rosen spielt. Ob Trey Lance überhaupt wirklich sich an einem Spieltag umziehen wird, ob er aber einfach vielleicht nur als dritter QB auf dem Roster stehen wird. Das ist nämlich so eine Frage. Das haben wir damals bei Jared Goff zum Beispiel gesehen in seiner Rookie-Season. Das ist halt die Frage, ist, wenn du halt einen Backup wirklich brauchst in einem Spiel und der bereit sein muss, dann ist es halt auch ganz gut, dass du da so ein bisschen Erfahrung immer hast. Deswegen würde ich vielleicht sogar behaupten, ich glaube es natürlich nicht, weil einfach diese Option, dass man ihn bei dritten und kurz oder auch für eine Read-Option hier und da einfach mal einsetzen kann, zu gut ist. Aber wenn er halt wirklich dann QB Nummer 1 wird in dem Spiel, vor allem auch relativ früh, wenn sich Garoppolo verletzen sollte, was auch immer natürlich passieren kann, gerade bei Garoppolo, und dann steht halt noch viel mehr immens unter Druck, als wenn er starten würde. Und ich glaube, da würde ich scheitern, vor allen Dingen, weil er gerade noch relativ jung ist, er ist erst 21 geworden, so ein bisschen aufpassen, noch ein bisschen in Schutz nehmen. Also ich sehe es da vielleicht sogar noch ein bisschen anders wie David halt, und ich würde sagen, dass wir ihn entweder relativ viel sehen oder halt fast gar nicht.
Ja, ist auf jeden Fall ein Luxusproblem, das ihr da habt.
Ich weiß es eigentlich gesagt, aber ich sehe es eigentlich gar nicht mal so. Weil es gibt eigentlich, ich mag diese alten Regeln in Anführungszeichen von Football nie, zum Beispiel wie Defense, Offensive Games, Defensive Championships, weil es einfach heutzutage fast gar nicht mehr stimmt. Aber es gibt so diese eine Sage, und das ist für mich eigentlich immer richtig, das heißt, hast du zwei Quarterbacks, hast du keinen. Weil einfach dieses, dass du die ganze Zeit dich auf den konzentrieren musst, du musst mit ihm die Reps machen, er muss die Reps bekommen im Training, ist halt einfach so eine Sache. Und das geht halt öfters als nicht, leider nicht gut aus. Und man hat es ja damals auch so ein bisschen bei Joe Montana gesehen und Steve Young. Gut, das war ein bisschen vor meiner Zeit, ich war da noch nicht mal geboren. Aber man hat halt gesehen, dass man sich dann wirklich für einen der beiden QBs entscheiden muss, weil wenn du beide auf dem Roster hast, dann geht es nicht wirklich gut aus.
Zumindest haben sich die 49ers jetzt für ein Jahr dazu entschieden, auch weil Kyle Shanahan und unser Front Office bei Jed York auch nachgefragt hat, wäre es denn wirklich in Ordnung, auch jetzt die 27 Millionen Dollar Cap-Hit von Jimmy Garoppolo dafür einzusetzen, dass jetzt Trey Lance ein Jahr hinter ihm lernt und das noch weiter zu bezahlen. Weil man könnte für euch nur zur Info, Jimmy Garoppolo jetzt in dieser Saison auch sehr leicht cutten. Dann hätte man gerade mal ein Dead Cap von irgendwie 2,6 Millionen Dollar. Und nach der nächsten Saison, weil er ja noch 2 Jahre Vertrag hat, könnte man ihn sogar für knapp 1 Million Dollar cutten. Also da gibt es schon Optionen, die man ziehen könnte. Aber Jed York hat in einem Interview mit dem Hofberichterstatter der 49ers, Matt Maiocco, halt vor ein paar Wochen gesagt, dass den 49ers das halt auch ein Invest in die Zukunft ist, einfach Jimmy Garoppolo jetzt zu halten und dann, dass Trey Lance hinter ihm lernen kann. Es gibt nur eine Komponente, die dann dem entgegensteht, vielleicht, was Moritz auch gerade gesagt hat, Jimmy Garoppolo war halt immer mal wieder auch verletzt und ist jetzt nicht der Spieler, der ohne Verletzung immer ganz gut durchs Leben kommt. Und das wird halt wirklich dann auch die große Frage sein, bleibt Jimmy Garoppolo verletzungsfrei oder nicht? Und wenn er den Elan an den Tag legt, wie jetzt in den OTAs und auch in den Minicamps, die davor waren, ihr seht schon, bei uns ist nicht immer die gleiche Meinung, aber das ist auch gut für einen Podcast und gerade auch für die Diskussion. Und sehe ich das zumindest bei dem Thema. Jetzt hat der liebe Moritz aber noch was. Und dann sollten wir, glaube ich, auch noch mal in Richtung von Anna und Tiziana gehen.
Ja, ich glaube natürlich auch, dass wenn wir Jimmy Garoppolo sehen, er vielleicht sogar verletzungsfrei bleibt, weil für ihn geht es ja quasi um seine ganze Karriere. Wir wissen, wenn er nicht gut spielt, dann ist er raus, dann ist er verletzt zum Beispiel vielleicht noch. Oder auch wenn er nicht gut spielt und verletzungsfrei bleibt, ist es einfach für viele Teams, soll ich ihn wirklich sein? Bringt mir das jetzt wirklich was, ihn zu sein? Ich meine, er würde vielleicht nicht für jetzt Veteran Minimum spielen wollen oder auch für nicht für ein kleines Handgeld, sondern auch wieder einen relativ gut dotierten Vertrag wahrscheinlich wollen. Und ich glaube, dass dann einfach bei vielen Teams, klar, wir vielleicht mal hier einen Einjahresvertrag bekommen oder hier einen Einjahresvertrag, aber es wird einfach für viele Teams ein zu großes Risiko sein, ihn dann zu sein, weil er halt einfach 4 von 5 Jahren dann verletzt gewesen wäre und auch im 5. Jahr, also 5 von 5 Jahren auch manchmal angeschlagen war. Deswegen gehe ich davon aus, dass er wirklich Hummeln im Arsch haben wird, um es jetzt mal auf gut Deutsch zu sagen, und halt wirklich den Sporn haben wird, dass er halt abliefern muss, weil hier geht es halt um, nicht nur um seinen Starting-Spot bei den 49ers, sondern auch um seine ganze Karriere.
Ja, dann sind wir mit zumindest dem Hauptteil unserer Fragen an euch, die wir im Vorfeld miteinander besprochen hatten, durch. Und ich weiß jetzt nicht, Anna und Tiziana, hättet ihr noch was euch auf dem Herzen liegt oder was ihr jetzt noch, wenn ihr hier bei uns zu Gast seid, was euch noch interessieren würde? Weil sonst hätte ich noch eine abschließende Frage an euch.
Nee, eigentlich nur das, was Anna vorhin auch schon gesagt hat, als sie beschrieben hat, warum wir das Ganze machen. Mich würde es eben freuen, in Zukunft vielleicht noch mehr Frauen zu sehen, zu hören, aktiv auf Twitter zu sehen, beispielsweise auch irgendwie, die Bock haben halt auf American Football und die sich das auch trauen, vielleicht in den Diskurs mit männlichen Kollegen, Bekannten zu gehen. Und ich höre immer wieder, wie gesagt, dass auch Leute in den Fanclubs, dass es da schon durchaus Frauen gibt und dass sie sich mindestens genauso gut auskennen wie ihre Männer oder bekannten Freunde. Aber ich hoffe, dass Anna und ich da einfach so ein bisschen vielleicht so eine Art Vorreiterrolle einnehmen können und dass es aber dann am Ende doch auch nochmal deutlich mehr Frauen gibt.
Genau das wäre meine Frage gewesen, denn welchen Appell ihr an die doch männlich dominierte Football-Community, vor allen Dingen hier auch in Deutschland natürlich, habt. Und da hast du das ja zumindest für deinen Teil super gut auf den Punkt gebracht. Und mir ist dieses Thema auch immer sehr wichtig. Also, weil da haben wir auch öfter schon bei uns im Podcast-Team jetzt mal ganz Real Talk und auch der Ehrlich- und Offenheit halber, dass wir es schon gerne auch halt auch hätten, eine Frau bei uns mit uns im Podcast-Team zu haben. Weil mir fällt jetzt gerade bei der Aufnahme auf, jetzt mal fernab, welchen Inhalt oder wie man diskutiert und worüber man spricht und welche Perspektiven man da einbringt. Ich finde es gerade einfach super angenehm von der Stimme her, dass man halt nicht nur mit 3 Männern hier diskutiert, und auch als Gäste hatten wir ja zu 100% jetzt in den letzten 1,5 Jahren nur männliche Stimmen hier im Podcast, und das muss ich sagen, das ist ja auch, wenn man die Ebene mal betrachtet, einfach mal auch wirklich schön für die Ohren, da noch ein bisschen mehr Varianz in den Stimmen zu haben.
So kleine, weiß ich nicht, Info meinerseits, also weil ich war halt immer jemand, ich hatte davor auch schon, also bevor wir den Podcast hatten, wurde ich schon ein paar Mal gefragt, hey, magst du nicht bei uns in den Podcast mal kommen, weil ich halt auf Twitter immer davor schon sehr aktiv war, in der ganzen Football-Community. Und ich habe mir aber tatsächlich immer schwer getan, weil ich mir immer so gedacht habe, so boah, ich habe ja gar keine Ahnung und das ist tatsächlich so, also ich beschäftige mich in meiner Arbeit halt auch mit, wie Frauen sich in Führungspositionen und so verhalten, und es ist halt tatsächlich so, dass Männer sich viel, viel leichter damit tun, über Dinge zu sprechen und viel offensiver mit ihrer Meinung umgehen, und dass Frauen, also vor allem sowas wie ein Podcast oder halt öffentlich wirksam sich erst oder viele erst trauen, was zu sagen, wenn sie halt wirklich so 1000%ig überzeugt davon sind, dass sie alles wissen. Und also mein Tipp, den ich jetzt an euch geben kann, aber auch an jeden anderen Mann oder Männerrunde, die einen Podcast machen, holt gern Frauen dazu und vielleicht auch zu einem Thema, wo jetzt nicht direkt das nächste Spiel irgendwie analysiert wird oder so. Das ist mein Tipp dazu.
Ich muss ganz, ganz kurz reingrätschen. Wir haben eine Breaking News, und zwar hat gerade Fred Warner seinen Vertrag unterschrieben. Es ist ein 5-Jahres-Vertrag für $95 Millionen inklusive $40,5 Millionen garantiert. Via Adam Schefter.
da gebe ich dir absolut recht, Anna, dass man da, also ganz selbstkritisch und offen und ehrlich natürlich dann sich an die eigene Nase fassen muss und da auch zu denen, beziehungsweise da einfach auch offen damit umgehen muss. Und ich würde mich sehr freuen, deswegen auch gleich der Appell natürlich an die Frauen im Nana Empire Germany, die unseren Podcast ja auch mithören, wenn ihr mal Bock habt, auch mal einen Beitrag vielleicht im Vorfeld miteinander zu besprechen und euch einzubringen. Ihr könnt euch jederzeit gerne bei uns melden und wir wissen ja, dass es da mindestens 2-3 Frauen im Nana Empire Germany auch gibt, die da regelmäßig auch Artikel schreiben und aktiv sind und da sind wir sehr, sehr froh drüber und wenn ihr da Bock habt, hier mitzuwirken, macht das sehr, sehr gern. Moritz, das andere Thema machen wir dann später. Tiziana.
Genau, ich wollte eigentlich auch nur noch anbieten, dass sich natürlich auch alle Frauen gerne an uns wenden können, bei Twitter @womencoverage und auch sonst gerne per Mail oder so oder uns direkt schreiben, Anna oder mir, weil ich glaube, wie gesagt, wir haben da auf jeden Fall Bock, dass es mehr Frauen werden und wir sind da auch sehr gerne mit Rat und Tat zur Stelle.
Das ist doch ein wunderschönes Angebot. Und wir wünschen euch bei eurem Projekt, dem Women Coverage Podcast, weiterhin sehr, sehr viel Erfolg. Alle ZuhörerInnen, männlich, weiblich, divers, die uns hier mit zuhören, hört euch mal den Podcast von Anna und Tiziana mit an. Und unseren Support habt ihr. Ich werde in den Podcast jetzt auch regelmäßig reinhören. Und lasst uns alle dazu beitragen, einfach, dass die Football-Community in Deutschland einfach noch weiter wächst und vor allen Dingen auch noch ein bisschen weiblicher und diverser wird. Und das würde uns alle sehr, sehr freuen. Herzlichen Dank, Anna und Tiziana, dass ihr heute mit bei uns heute am Start wart, dass ihr euch die Zeit für uns genommen habt und dass ihr euer Projekt mal bei uns vorgestellt habt.
Danke, dass wir dabei sein durften.
Ja, vielen, vielen Dank.
Und lieber Moritz, dir natürlich auch noch einen schönen weiteren Nachmittag.
Danke und auch nochmal ein Danke von mir, dass ihr hier da wart.
Alles klar. Und liebes NEG, wir gehen jetzt auf die Zielgerade der Sommerpause zu. Am 31. Juli startet das Trainingscamp und da werden ja ein paar Fragen noch geklärt zu sein müssen. Gerade die Quarterback-Frage wird da ein großes Thema sein. Wir werden jetzt wieder regelmäßiger für euch die Podcasts auch aufnehmen, gerade wenn das Trainingscamp jetzt auch losgeht, ein bisschen mit den Eindrücken vor Ort und auch mit den News, die jetzt vielleicht auch noch rund um das Trainingscamp dazukommen. Es sind jetzt noch genau 50 Tage bis zum ersten Spiel in der NFL-Saison und die 49ers haben ja dann an dem Sonntagabend bei den Detroit Lions ihr erstes Spiel. Es ist also alles in Sichtweite und die footballfreie Zeit, zumindest was die NFL betrifft, ist bald vorbei. Wir wünschen euch noch einen angenehmen weiteren Tagesverlauf.
Das war der Niner Empire Germany Outside Zone Talk. Streamt und abonniert uns auf allen gängigen Kanälen unter @49ersEmpireGER.